Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Butter bei die Psyche. Die Nina und ich haben bisher darauf verzichtet, Triggerwarnungen zu machen, weil wir dachten und immer noch denken, wir sind ein Psycho-Podcast, es geht um psychologische Themen, um was es geht, steht in der Beschreibung. Und wenn man jedes Mal eine Triggerwarnung macht, wird das auch so ein bisschen entwertet und sollte für wirkliche Fälle da sein, wo man eine Triggerwarnung braucht. Und die brauchen wir heute und möchten die gerne anwenden. Bitte, Nina.
Ja, wir haben heute einen Gast, dem im kleinsten Kindesalter schwerster sexueller Missbrauch widerfahren ist. Das heißt, wenn du, der du zuhörst, damit ein Thema hast oder merkst, da geht eine Lampe an, dann such dir entweder jemanden, der das mit dir zusammenhört, dem du vertraust, oder lass es lieber ganz.
Genau, und wir möchten euch mit dem Thema auch nicht alleine lassen. Wir arbeiten gerade daran, dass wir in einer der nächsten Folgen einen Experten oder eine Expertin haben, die mit uns dieses Thema auch nochmal aus professioneller Sicht bewerten. Und wir haben aber jetzt schon erste Hilfestellungen für euch parat.
Ja, also ich habe eine kleine Google-Suche veranstaltet und habe dabei herausgefunden, wir haben sogar ein Bundesamt dafür. Wusstest du das?
Nein, bisher nicht.
Es gibt immer nämlich eine unabhängige Beauftragte oder mehrere unabhängige Beauftragte von unserem deutschen Staat für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Und unter dieser Adresse, also unter diesem Schlagwort, findet man das auch. Sehr bekannt ist der Weiße Ring. Das kennen eigentlich viele. Da wird auch oft für gesammelt, für Opfer sexueller Gewalt. Und die haben auch ein Opfertelefon. Das ist nicht 24/7, aber ich glaube 12 oder 13 Stunden am Tag besetzt. Und dann gibt es noch, das fand ich ganz cool, ein Portal, das heißt Hilfeportal für sexuellen Missbrauch. Und da gibt es eine Suchmaske, wo du eintragen kannst, wer du bist, wo du wohnst, ob du an eine Einrichtung angeschlossen bist oder eine spezielle Einrichtung, das danach durchforsten möchtest, wie viele Menschen betroffen sind, wie alt die betroffenen Menschen sind. Kannst das alles eintragen, wie bei einer Immo-Suche. Drückst auf Search und dann kriegst du im Umkreis von x Kilometern ganz, ganz viele Vereine und Organisation angegeben. Und das fand ich am allerhilfreichsten jetzt so spontan, dass ich dachte, ah cool, da kann man dann genau nachgucken, was ist in meiner Nähe und was passt am ehesten zu dem, was ich mit mir rumtrage.
Genau, das Wesentliche dazu verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's nach der Musik los mit unserem Gesprächsgast, dem Christian.
So ist es.
Hallo liebe Hörenden, hallo liebe Nina und vor allem hallo lieber Christian, der Gast heute bei Butter bei die Psyche und auf eine neue Folge hier mit uns.
So.
Genau.
Wir haben die Bäuche voll. Vielleicht sind wir jetzt noch ein bisschen träge. Der Fabian hat für uns gekocht. Seine geheimen Zutaten sind Chorizo und Liebe.
Genau, das sind auch zwei wahnsinnig gute Zutaten, kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe beides auch fast immer da.
Sehr gut.
Also kommt drauf an für wen, aber grundsätzlich.
Ich finde, wenn du nochmal in Social Media gehst, sollte das deine Bio sein. Chorizo und Liebe.
Beides ist immer da oder einfach nur so?
Nee, einfach nur so, ohne Kontext. Chorizo und Liebe. Ja, also okay. Mich würde das auf jeden Fall neugierig machen, wer das ist.
Ja. Lieber Christian, vielen Dank, dass du da bist heute. Und wir haben ein, finde ich, sehr spezielles Thema. Umso mehr gebührt dir der Dank, dass du mit uns drüber reden willst. Es geht heute nämlich um sexuellen Missbrauch als wirklich Kleinstkind. So krass das ist. Und du hast diese Bilder ganz lang verdrängt und hast die eigentlich erst mit Mitte 30 kam das wieder in dir hoch. Ist das richtig?
Korrekt.
Ja. Und jetzt bist du 40. Ist das richtig?
Ja. Richtig.
Ja. In welcher Phase kamen die Bilder wieder an dich ran? Oder was heißt der wieder, kam zum ersten Mal an dich ran?
Ja, eigentlich eine erstmal augenscheinlich gute Situation in meinem Leben. Gut wie viele Jahre davor nicht mehr. Ich war in einer Beziehung, die mir viel Kraft gegeben hat und Aufwind und wollte dann einfach mal nochmal genauer so vor allen Dingen Verhaltensmuster von mir untersuchen und auch einfach ja verstehen, woher immer wieder meine depressiven Schübe kommen, dass ich mich einfach eingehend halt generell mit allem, was ich bei mir so an Symptomatiken finden konnte, beschäftigt habe. Und das war mir zu dem Zeitpunkt, da ich nicht krankenversichert war, einfach nicht möglich, mit dem Therapeuten zu machen. Und deswegen habe ich mich da letztendlich immer weiter thematisch eingegrenzt und natürlich auch mit engen Freunden da teilweise drüber gesprochen, die mir auch durchaus da nochmal weitergeholfen haben. Und dann kam dann irgendwie doch die große Krise nochmal mit einer sehr schweren Depression.
Wie lange haben dich die Depressionen schon begleitet? Also es klingt ja so, als wäre es nicht der erste Schub gewesen. Also wie lange hast du dich damit schon rumgeschlagen?
Also ich habe die größte Zeit meines Lebens sowieso eher versucht, jegliche Symptomatiken zu verleugnen bei mir. Mit Ausnahme, dass ich für mich zu viel Cannabis konsumiert habe. Das hatte ich schon doch recht früh als Problem identifiziert und auch immer wieder auf verschiedene Arten versucht anzugehen. Aber jetzt irgendwie Depressionen oder Angstzustände so zu benennen, habe ich nicht gewollt, sag ich mal.
Also du hast geahnt, dass du sowas hast und wolltest das nicht aussprechen. Okay. Ja. Und wo du sagst, du konntest keine Therapie machen und hast dich dann eingearbeitet, meint das, du hast einfach 1000 Millionen Bücher gelesen und Podcasts gehört? Und
ja,
so.
Wikipedia und...
Halt. Okay, ja. Also alles, was mit dem Thema Psychologie dann zu tun hat im weitesten Sinne, oder...
Genau, beziehungsweise dann eher auch mit, ich habe mich einfach mal mit den verschiedenen Formen von Diagnosen beschäftigt und dann kommst du auf die Symptomenkataloge und dann geschaut, was ich mit mir assoziiere, was ich dann, ich vielleicht sehr ehrlich mit mir dann bin, doch einfach eingestehen muss, dass ich da schon immer wieder mal sehr antriebslos rumhänge und einfach gar nicht aus dem Quark komme zum Beispiel.
Und wie kam es, dass du nicht krankenversichert warst?
Ja, auch wahrscheinlich eines der Symptome. Also mit Verdrängung konnte ich auch sehr, sehr gut. Und ich musste halt, sage ich mal, auf eigenen Füßen stehen, seitdem ich 18 bin und versuche das als Gitarrist. Da ist das häufig mal mit den Finanzen etwas schwieriger. Okay. Und wenn du selbstständig bist in Deutschland, dann musst du halt einen nicht gerade geringen Kassensatz bezahlen. Mhm. Und wenn du das... ich weiß nicht genau, 4-5 Monate in Folge nicht tun kannst, fällst du aus dem normalen Versicherungsschutz raus. Du bist dann immer noch, wenn dich das Auto überrollt, irgendwie erstmal versichert. Und du musst diese Beiträge auch alle nachbezahlen. Erst dann kannst du wieder normal zum Arzt gehen, wegen so Sachen wie Depressionen oder dergleichen.
Jetzt bist du krankenversichert.
Ja.
Yay!
Jetzt geht's mir auch deutlich besser.
Und bevor wir jetzt dazu kommen, was das für Bilder waren, weißt du noch, in welcher Form die kamen? War das so ein, weiß ich nicht, wie in einem Film, dass das auf einmal so eine Tür aufgeht und alles ist da? Oder war das schleichend? Wie kann man sich das vorstellen?
Das war auf jeden Fall echt krass und es war teilweise wie im Film, womit ich vorher nie was anfangen konnte, wenn man da so ein Flashback gesehen bekommt. Also es war... ja, wie ich vorhin sagte, es war eben eine Phase, wo ich dann, nachdem ich mich eben viel mit allen möglichen chronischen Symptomen, die ich sowieso immer sehen konnte, beschäftigen konnte, bin ich einfach in eine sehr schwere Depression abgestürzt, wo ich, die zweitschwerste oder die schwerste meines Lebens, wo ich wirklich 2-3 Tage auf dem Rücken lag und überhaupt nicht mehr hochgekommen. Ich muss sogar zwischendurch arbeiten gegangen sein, aber ich kann mich da kaum noch dran erinnern und so weiter und habe eigentlich mich ja viel mit Suizid beschäftigt tatsächlich, einfach aus diesem Klischee heraus, mein Leben macht keinen Sinn. Da habe ich das erste Mal auch so richtig verstanden, was das bedeutet. Dass ich beschreibe das immer so, als so eine, man hat so eine emotionale Biografie und eine rationale Biografie, ja. Und wenn man ehrlich ist, ist das meiste sogar eigentlich emotional, ne? Also wenn man die wirklich rationellen, wo du sagen kannst, das Ereignis hat so angefangen und endet so, die Abschnitte im Leben, finde ich, sind eigentlich gegenüber dem, was mehr oder weniger ins Unterbewusste geht, was uns prägt zu den Menschen, 30.000 Millionen Ereignisse, die man gar nicht mehr so rational nachvollziehen kann, rückwirkend, ja. Aber all diese Erlebnisse bilden letztendlich ein Selbstgefühl. Das hat noch nicht mal was mit dem Wert zu tun, aber wer bin ich so im Verhältnis zu dem anderen, ohne dass ich das rational beschreiben kann? Und das andere, das Rationale, gibt es natürlich auch. Und die sollten in dem besten Falle halbwegs konkurrent sein, ja. Also, dass das irgendwie Sinn ermacht, wie man sich fühlt als Mensch, wer man ist und dann auch irgendwann vom Selbstwert her und dass man dafür eine Erklärung hat. Und das hat bei mir einfach nicht zusammengepasst. Mhm. Ja, da war eine große Differenz, einfach,
tja. Also du hast dich auf eine Art rational gedacht, das und das ist meine Geschichte, das ist der Christian, den es eigentlich geben müsste. Genau. Und hast aber gesagt, es fühlt sich aber nicht so an.
Also ich bin es auch letztendlich nicht. Also es sind so triviale Sachen wie, du bist doch eigentlich in einem guten Elternhaus groß geworden, mit doch eher gehobenem Mittelstand und hast alle möglichen Möglichkeiten gehabt, eine gute Schule besucht und sonst irgendwie was. Und trotzdem kriegst du einfach so eine simple Scheiße nicht auf die Reihe, zum Beispiel einfach deine Krankenkassenbriefe aufzumachen und überhaupt mal so ein Problem anzugehen. Ja, oder ja, dass ich halt auf der einen Seite eine Klasse überspringe und dann dreimal sitzen bleibe und die Schule abbreche, keine Ausbildung habe, auch gar keine andere Option, das zu tun, was ich gerade mache, nämlich Gitarre zu unterrichten, was dann halt doppelt so viel bringt wie Kellnern. Aber das war's dann auch mit meinen Lebensoptionen letztendlich, ne? Und das passt irgendwie alles nicht zueinander.
Verstehe.
Und
ja,
es war wirklich so ein, ich weiß, dass das andere Leute, die das erlebt haben, auch kennen. Es wird einem richtig heiß im Körper. Man hält es drin nicht mehr aus und es muss irgendwie ein Ende von dieser Existenz her. Und ich wollte das aushalten. Es war nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich das erlebt habe. Und ich wusste, es wird auch irgendwann vorbeigehen, auch wenn das wahnsinnig real ist. Und dann kann ich das nicht anders beschreiben, als dass es auf einmal kracht in meinem Hirn.
Wie ein Geräusch?
Ja, wie okay. Es ist echt schwer zu beschreiben. Es ist ein Geräusch und auch über ein physisches Gefühl im Kopf und im ganzen Körper. Und es gab ein Bild, was ich immer im Kopf hatte, das ich überhaupt nicht zuordnen konnte, aber es war einfach nur so aus der Froschperspektive nach oben, mein Onkel, wie er über mir steht und mich etwas komisch angrinst. Ein festes Bild, ein Freeze. Mhm. Und das ging auf. Mhm. Und dann passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Also es wurde auf einmal eine Szene daraus. Es war der Abschluss von einem Missbrauch mit mir, wie er sich die Hose danach wieder zumacht und ich aus diesem Zimmer rausgehe und es dunkel im Flur ist und ich runtergehe eine Etage weiter, wo meine Eltern mit meinen Großeltern am Kaffeetisch sitzen und Kaffee trinken und ich noch nicht reden kann. Mhm. Und das war eine zusammenhängende Szene, die wieder da war. Und dann kamen andere, ja, so kleine GIFs, würde ich jetzt mal sagen, so 2-3 Sekunden Snippets. Also ich sage einfach mal, das, was mein Onkel mit mir gemacht hat, war, dass er mir in den Mund gepinkelt hat und dass ich das in kleinen Stücken trinke und er onaniert hat. Und mir, ja, dann das auch gegeben hat. Und davon waren einfach wieder Bilder da. Und komischerweise war das eins der erleichterndsten Erlebnisse in meinem Leben.
Oh Mann, ja.
Weil das wie so ein Dosenöffner war im Sinne von, okay, krass. Das kann ein Schlüssel sein zu dem.
Nee, das ist so reflektiert, habe ich das in dem Moment natürlich nicht wahrgenommen, aber Also das erste war, boah, das ist ja gar nicht mein Scheiß. Das ist ja eure Scheiße. Mhm. Und damit meine ich Wut und Ekel letztendlich. Also die Wut ist schon meine. Ja. Aber die Ekel und der Scham. Mhm. Nicht. Mhm. Naja, und dann habe ich ziemlich ja, körperlich, also es ist echt ein sonderbarer Zustand und ich merke auch, dass ich da so ein bisschen hinkomme wieder. Du bist auf der einen Seite, ich hab durchgeflennt, wochenlang eigentlich letztendlich und gleichzeitig gelacht und völlige Erleichterung gehabt. Also da ist halt einfach viel, was sich da angestaut hat und ja, da geht viel in kurzer Zeit auf einmal raus.
Mhm. Wie so eine komprimierte Zeit, wo alles sich neu sortiert dann.
Genau, und irgendwie, also das hatte natürlich auch dann eine Wirkung im Außen, indem du dann anfängst. Als allererstes habe ich meine Mutter angerufen und mein Satz war, Mutter, da muss mehr gewesen sein. Was war da los? Ja. Was mit dem Gunnar, was war damals los? Also das hat natürlich auch wieder eine Vorgeschichte, dass ich, wie ich anfangs erwähnt hatte, versucht habe, mit Anfang 20 eine Cannabisabhängigkeit zu therapieren letztendlich. Und dafür bin ich in Bonn in die LVR gegangen und hatte da Kontakt zu einem echt guten Therapeuten und wir sind auch recht ein Stück weit immer gekommen, aber irgendwann hing es immer an dem Punkt, ob denn mir nicht mal als Kind irgendwie so eine irgendwas in der Richtung passiert sein könnte. Und daraufhin bin ich dann zu meiner Mutter gegangen und habe sie danach gefragt und die Antwort, die ich bekam, war, es kann sein, dass dir der Gunnar mal seinen Penis gezeigt hat. Und damit bin ich dann wieder zurückgetrottet und das war dann irgendwie so, ja, das passt jetzt doch nicht so. Also das kann es nicht sein. Ne? Und darauf eben habe ich direkt gesagt, da muss mehr gewesen sein. Ja, und dann habe ich auch 2 Wochen später einen Zettel bekommen aus dem Jahr 86, auf dem an verschiedenen Daten immer wieder so kleine Äußerungen standen, wie ich dann eben mit 2,5, 3 davon erzählt habe, wenn ich zum Beispiel auf Toilette war und an meinem Penis rumgespielt habe, wenn dann Erinnerungen hochkamen, der Gunnar sagt, der schmeckt so lecker, aber das ist doch ganz bitter oder sowas, ne?
Moment, wer hat die Notiz gemacht?
Meine Eltern.
Ah, okay.
Genau, weil sie tatsächlich, also das Ganze ist wohl.
Aber mit welcher Absicht? Also um.
Genau, das war 86, als das passiert ist. Und wie gesagt, vor 5 Jahren habe ich es dann, das ist das andere Erlebnis mit dem Flashback. Und das ist dann quasi meinen Eltern bewusst geworden, dass es passiert ist, weil ich davon erzählt habe auf einer Autofahrt zu meinen Eltern nach Köln, Großeltern nach Köln. Und genau, da habe ich diese ähnlichen Zitate gebracht und dann wurde ihnen langsam klar, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, genau, da habe ich wohl meinen Penis rausgeholt im Auto und gefragt, ob sie mal meinen Pipi probieren möchten, weil der Gunnar sagt, dass das so gut schmeckt immer. Und ja, da wurde ihnen klar, dass da stimmt irgendwas nicht. Und aber erst danach, als mal wieder ein Besuch von meinen Großeltern mit diesem Onkel anstanden, der war 17 zu der Zeit, meine ich, 17 oder 18.
Also selber noch nicht erwachsen.
Nee, ja, das ist ja auch nie geworden. Ja. Da ist meiner Mutter dann aufgefallen, wie dieser besagte Onkel da mit mir ins Zimmer gegangen ist und die Zimmertür zufiel. Und dann ging sie hin und hinterher und hatte ihn dann wohl auch schon erwischt, wie er sich so an der Hose rumnestelte. Beschrieb auch, dass sie da, also ich meine, die Frau war irgendwie 24, nicht wirklich kompetent mit umgehen konnte, hat da gar nicht genug geguckt, die hat dann geschrien oder sonst was. Und dann war erstmal die unmittelbare Konsequenz, dass ich mit dem halt nicht mehr alleine sein sollte.
Das war alles, was passiert ist. Also wir lassen die nicht mehr alleine, kein Gespräch, kein nix. Wahnsinn. Richtig. Ja, krass.
Und dann tatsächlich aber haben sie sich mit einer Bekannten von meiner Oma, ich glaube einer anderen Oma, die Therapeutin war, kurzgeschlossen und mit die hatte ihnen den Auftrag gegeben, dass wenn ich mich dazu äußere, sie das verschriftlichen.
Okay. Kannst du das, weil du gerade schon so gesagt hast, gut, die Frau war 24, also du scheinst deine Eltern ja ein bisschen Schutz zu nehmen.
Nee, okay, aber das ist so.
Das wäre die Frage gewesen, das klang gerade so. Also findest du das rückwirkend genügend, was da zu deinem Schutz passiert ist zu der damaligen Zeit? Und wie war es dann und wie ging es vor allem weiter? Du hast deiner Mutter am Telefon gesagt, da muss mehr gewesen sein, dann kamen die Zettel.
Genau.
Was ist daraufhin passiert?
Aber ich habe noch eine Zwischenfrage.
Bitte.
Nämlich, als du mit 20 in der LVR warst und da ja dann auch schon, hast du doch auch schon deine Eltern gefragt und dann kam dieser Kommentar mit, es kann sein, dass dieses, ja. dieses eine. Das heißt, sie haben es die ganze Zeit gewusst oder meinst du, sie haben es auch für 15 Jahre weggedrückt? Hast du da ein Gefühl?
Das können, glaube ich, nur meine Eltern ja, ehrlich okay. beantworten.
Ja, also die haben sich dazu nicht positioniert dann? Oder?
Doch, doch,
okay.
schon. Es ist beides möglich und es ist für mich natürlich schwer zu akzeptieren, dass da eine Traumatisierung zweiten Grades vorliegt, die selber so verdrängt wurde, dass sie mit besserem Wissen nicht hätten anders handeln können.
Ja. ja.
Aber es ist eine Möglichkeit, dass das genau so passiert ist. Es ist auch eine Möglichkeit, dass sie das bis heute so behaupten, weil sie sich das selber nicht eingestehen können.
Ja.
Und das kann ich nie wissen.
Okay, ja. Entschuldigung, ich wollte das nur für die Chronologie.
Ja, ja, bitte.
Ja. Für meine im Kopf.
Ja, genau. Also wie ging dann euer Konflikt weiter oder euer Gespräch darüber oder auch Nicht-Gespräch?
Wie ging das weiter?
Also du hast diese Zettel bekommen.
Ja, ich habe diese Zettel bekommen und ehrlich gesagt, ja, das hängt halt immer noch damit dieser ganzen Vorgeschichte und dem Rattenschwanz, der da alles dran ist und so. Aber grundsätzlich habe ich erstmal gewartet, ob da mal was kommt. Ja, weil ich sag mal so, die so unmittelbare Folge von frühem sexuellen Kindesmissbrauch ist bei den allermeisten Kindern ein erhöhter, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ne?
Fällt dir gleich noch
ein. Naja, aber man ist nicht mehr so kompromissbereit. Man lässt sich einfach also nicht mehr
Rebellion
gerne.
Also Rebellion oder erhöhter
Ich komme gleich wieder
Trotz.
Raus. Ja. ja, das sind so die ganzen Worte, die dafür benutzt wurden, aber es gibt ein viel schöneres Wort.
Okay.
Autonomiebestreben.
Autonomiebestreben, ja. da ist es schon.
Ne, das ist, genau, und das ist letztendlich insbesondere in den 80ern das, was im besten Fall ein schwer erziehbares Kind ist. Und das hat eben einen langen Rattenschwanz durch meine gesamte Kindheit und Jugend gezogen, dass ich grundsätzlich irgendwie. Also ich glaube, ich bin das erste Mal in Therapie mit 9 Jahren geschickt worden, aber dieser Kontext hat halt immer gefehlt. Mhm. Es war immer, der Junge ist irgendwie was schwieriger, was hitzköpfiger, der sagt früher nein. Und das ist anstrengend, können sie das mal irgendwie ändern, sage ich jetzt mal ein bisschen platt. Genau, und dann hatte ich, weiß nicht, ob wir da später noch für Zeit haben, auch dann das Glück mit 12, 13 bei diesem Michael Winterhoff hier in Bonn gelandet zu sein.
Ein sehr, sehr berühmter Kinderpsychologe, ne?
Ja. ja. Und mittlerweile auch etwas berüchtigt.
Absolut, ja.
Und naja, das hat halt so ein bisschen zur Folge gehabt, dass eben auch das, was ich vorhin da schon mal angedeutet hatte, dieses, wo mein Leben keinen Sinn machte, dass da so eine grundsätzliche Rollenverteilung kam, pass mal auf, wir waren die lieben, netten Eltern, wir haben uns die ganze Zeit um dich gekümmert und sonst irgendwie was und wir haben das versucht und wir haben dich zu dem Therapeuten geschickt und dem Therapeuten geschickt. Ne? Die haben alles gemacht, nur ich funktioniere irgendwie nicht so, wie ich soll. Und ja, wie gesagt, Schule abgebrochen und sonst was, 2 kluge Akademiker-Eltern, die sich, ja, und dann habe ich einfach mal gewartet, ob jetzt vielleicht irgendwie mal so, scheiße, das müssen ja richtig harte Jahre gewesen sein, weil das war halt auch eher so diese Erziehung von wegen, okay, du machst das Abitur nicht, dann sieh zu, wie du klarkommst. Von uns siehst du keinen Cent. Ne? Wenn ich dann das gemacht habe, was sie für richtig gehalten habe, muss ich eingrenzend sagen, gab es glaube ich mal ein Jahr oder zwei, wo dann doch mal irgendwie 300-400 Euro im Monat geflossen sind an Unterstützung, während ich eigentlich noch in Ausbildung, ne? Ich habe versucht, mein Abitur nachzumachen oder Gitarre zu studieren. Und alle meine anderen Geschwister, die dann studiert haben oder so weiter, die waren eher so bei 700-800 Euro im Monat über Jahre lang durch. Ne?
Also und du wurdest dafür bestraft, für das Nicht-Akademische im Grunde.
Ja, kann das so Gute sagen? Verstärken, das Schlechte nicht auch. Ne? So, das ist ja, glaube ich, nicht so fremd, dieses Konzept vielen Menschen. Aber ja, ich konnte irgendwie nie hinkommen und sagen, hört mal zu, mir geht's scheiße, ich bräuchte da Hilfe. Und dann bekomme ich da Hilfe. Sondern ja, vielleicht, wenn, haben wir uns aber auch gedacht, ob du nicht nochmal mit dieser Heilerin oder weiß was ich, wem sprichst. Und dann immer letztendlich auf diese Art und Weise. Ne? Von wegen, dass sie ja grundsätzlich einfach gesagt, wissen, was für mich gut ist.
Wie ist euer Verhältnis heute? Okay. Also ihr habt Kontakt. Also,
ja, wir haben Kontakt. Es war wirklich, ich habe dann gewartet, ich glaube so 6-7 Wochen. Und wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt nicht krankenversichert, ne? Und hätte gerne dann vielleicht jetzt mal mit einem Therapeuten drüber gesprochen.
Also bis jetzt wieder da, als die Bilder hochkamen.
Ja, ja, nachdem genau, er den Zettel bekommen hat. Genau, ja.
Danach. Und es kam nichts so. Ich weiß, dass mein Vater da gerade für 250.000 Euro ein Haus geerbt hat oder verkauft, was er geerbt hatte. Und ich konnte immer noch nicht meine Rechnung für die Krankenversicherung bezahlen. Und ich weiß nicht, wie Klatsch und Tratsch ihr hier drin haben wollt, aber dann kamen halt so zwei Szenen, wo mir einfach nur mal klar wurde, was meine Mutter für einen an der Waffel hat.
Ich will alles hier haben, was du hier haben willst. Also wenn du die Geschichte erzählen willst, hau raus.
Ja, also ich mache mich da dann relativ offen. Ich finde das auch einfach, wäre es nicht ich, fände ich es einfach auch so einfach spannend. Und eine ziemlich abgedrehte Story. Finde ich auch immer noch, aber naja. Also der Punkt ist, ich weiß auch nicht warum, aber ich hatte zu dem Zeitjahr Punkt eine 11 Jahre ältere Freundin. Vielleicht habe ich da ja ein bisschen was zu kompensieren. Und dann gab es so eine wunderschöne Szene, wo, wie gesagt, das ist gerade 3-4 Wochen passiert. Meine Oma hat Geburtstag und lädt da mit ihren über 90, keine Ahnung, 30 Leute nochmal ein. Wir machen da alle und ich versuche ein guter Enkel zu sein und es wird hier gerichtet und da was gemacht und hier in der Küche und da habe ich eigentlich einen Platz. Aber dann kommt doch noch ein Gast mehr. Na klar, sitze ich da auf der Couch und sonst irgendwie was. Und dann kommt meine eine Tante entfernt, ich sehe die alle 2 Jahre mal, noch als allerletztes. Und ja, es ist die jüngste und gut aussehendste von denen, ja, mit so 60 plus. Und ich mag die, weil die ist nett zu mir, einfach auch so. Und dann, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißt, ich sage, komm mal rein, Ulla, und setz mich mit ihr rüber auf die Couch, weil da kein Platz mehr ist. Auftritt meine Mutter, ach, hi, da ist die Ulla ja schon. Ja, das passt ja, der Christian steht ja auf ältere Frauen, dann unterhaltet ihr euch mal schön. Und mir, also, und ich denke einfach nur so, Frau, hast du da mal eine Minute drüber nachgedacht, warum ich vielleicht auf ältere Frauen stehe? Mir wäre das so peinlich und ich würde einfach mal die Fresse. Naja. Das war Schnitt Nummer 1 und da habe ich erstmal gar nichts gesagt. Und 3 Tage später oder 2 saß ich dann, ne, dann so, ja, Christian, komm doch mal vorbei, wir haben hier Mittagessen gekocht und gut, dann komme ich da hin und koch noch und ich bin zu dem Zeitpunkt wirklich völlig durch. Keine Ahnung, ich bin nur am Realisieren, was das alles für mein Leben bedeutet hat. Und da läuft das Leben so weiter. Und dann kommt meine Mutter wieder, sag mal, Christian, hast du dich jetzt mal langsam hier um die Krankenversicherung gekümmert? Hast du da jetzt mal angerufen und nachgefragt und sonst irgendwie was? Und ich, ja, okay, und sonst. Und dann in der Nacht, als ich da nach Hause gekommen bin, dann ist bei mir echt, also sind jegliche Geduld ist gerissen und am nächsten Tag bin ich da mit einem Koffer aufgetaucht, in dem waren, glaube ich, 4 oder 5 ausgedrückte Artikel aus Wikipedia über Folgen von frühkindlichem sexuellen Missbrauch, Depressionen oder was weiß ich, was das damals noch war, und eine Axt. Und dann bin ich da aufgetaucht und habe diese Axt in die Hand genommen und habe gesagt, nee, ich bin da aufgetaucht, habe gesagt, hört mal zu, wenn ihr auch noch einmal mit mir reden möchtet oder die Hoffnung haben möchtet, dass das in diesem Leben noch weiterhin stattfindet, dann setzt ihr euch jetzt da vorne hin und haltet 2,5 Stunden die Fresse und sagt kein Wort und hört einfach nur zu. Und irgendwie haben sie verstanden, dass mir das ernst war, haben sich da hingesetzt, dann habe ich die Axt rausgeholt und auf den Tisch gelegt, einfach mal so. Und habe angefangen, Wikipedia vorzulesen.
Nee.
Ja. Und dann war erstmal ein bisschen Krieg. Da war ich auch nicht mehr nett.
Ja.
Aber haben Sie die 2,5 Stunden zugehört? Oder?
Ja, die haben zugehört, die haben kein Wort gesagt.
Okay. Und auch direkt danach nicht. Du bist dann einfach mit deiner Axt wieder gegangen.
Die Axt ja. Und du
sind. Wenn irgendjemand von denen angefangen hätte, mich zu unterbrechen, dann wäre die in diesem Familientisch gelandet und dann wäre das mein letzter Kontakt gewesen.
Ja, okay.
Also das hattest du dir quasi auch so durchdramaturgisiert? So von wegen, wenn die mir widersprechen, haue ich mit der Axt in unseren Tisch.
Ey, du bist.
Hattest du das als
so
Bild?
Eine
oder
surreale okay, Zeit. Ich habe da, ich habe für die ganze Nacht, ich war so geladen wegen diesen beiden Situationen, die unmittelbar nacheinander waren und natürlich dem ganzen Scheiß, der davor gelaufen ist. Und irgendwie, dass das keinerlei Konsequenz hatte, so, dass einfach mal nur kommt so, okay, Chris, wir haben verstanden, dass wir da echt vielleicht auch Scheiße gemacht haben. Können wir dir irgendwie helfen? Wie können wir dir helfen?
Ja.
Ne? Das wäre echt genug gewesen.
Ja.
Ich glaube, was jetzt vielleicht für die Hörenden, auch für die Geschichte noch guter Aspekt ist, was ist denn mit diesem Onkel? Also es klingt immer so, als gab es den zu der Zeit schon nicht mehr. Der klingt irgendwie sehr nach Vergangenheit.
Ja.
Weil die Familie mit ihm dann gebrochen hat, gab es dann Auseinandersetzungen oder ist der.
Also, das ist gar nicht mein leiblicher Onkel, wie man so sagt, glaube ich, gewesen, sondern meine Großeltern, die Eltern meines Vaters, konnten nach einer Fehlgeburt, glaube ich, konnte sie keine Kinder mehr kriegen. Und über irgendwelche Kontakte von einer Bekannten, die beim Jugendamt arbeitete, haben die dann irgendwann dieses den Gunnar angenommen als Findelkind. Und dann ist er bei denen aufgewachsen und mein Opa ist übrigens studierter Psychologe gewesen und Pädagoge. und ja, da wollten sie alles besonders richtig machen und irgendwann kam die leibliche Mutter von diesem Kind wieder an, als der 3-4 Jahre alt war und sagte, hat doch wieder Kontakt und dem haben die dann zugestimmt und daraufhin war der häufiger über das Wochenende bei seiner Mutter und es gab wohl ganz gute Gründe, warum die ihr Kind abgegeben hatte, weil die häufig mit dem einfach nachts durch die Bars getingelt ist und sich da gut einen hinter die Binde gekippt hat und irgendwann einen mit nach Hause genommen hat. Und das ging dann wohl auch häufiger mal schief. Also der saß dann da nachts vor irgendwelchen Horrorfilmen und im Zweifelsfall wurde danach von irgendwem vergewaltigt. Und als das rausgekommen ist, dass das passiert ist, haben meine Großeltern das verschwiegen, weil sie Angst davor hatten, dass man ihnen sonst das Kind wieder abnimmt.
Ach.
Ja.
Und ab dann war es quasi kein Thema mehr.
Nee, dann wurde halt wieder der Umgang mit der Frau da irgendwie eingeschränkt, ne? Ähnlich wie bei mir. Und also der Mann hieß Gunnar, mit dem habe ich echt das allermeiste Mitleid in der ganzen Story. Also.
Das finde ich krass. Aber auch, ja, keine Ahnung, krass ist so ein doofes Wort, sorry.
Ich weiß ja so ein bisschen, wie sich das anfühlt und was das für eine Wut erzeugt. Und das ist wahrscheinlich ein Mittel, das abzureagieren. Und er hat das eben auch noch, da war deutlich älter, mit 5, 6, 7, 8, glaube ich, und 9 alles mitmachen müssen. Ja. Das war nicht weg.
Ja. Das war nie weg.
Aber das
nehme ich an, ich konnte mich mit ihm leider nie drüber in Ruhe unterhalten.
Also bevor ich nochmal drauf zurück will, was aus der ihm ist, geworden ist, noch kurz, aber jetzt der Punkt, dass du Mitleid mit ihm hattest, gehe ich davon aus, das ist deine Meinung heute oder hattest du das vom ersten Moment an, weil du vorher auch von Wut gesprochen hast?
Also, ersten Moment.
Okay.
Also, das war nicht das Problem und es wäre auch alles nie das Problem gewesen, wenn man hätte einfach über das Scheißproblem sprechen können.
Mhm.
Ja. Aber das, was mich in meinem Leben wirklich nachhaltig tief einschränkt und mein Leben schwer macht und einige Dinge, die viele Menschen in ihrem Leben gerne tun, für mich so nicht möglich sind, das hat damit nicht mehr viel zu tun.
Mhm.
Ja.
Okay, und also wie lange hattest du mit diesem Onkel noch Kontakt und deine Eltern Kontakt oder wie lange war der noch da?
Also er ist gestorben, als er so 40 war, so alt wie ich jetzt. Ja. Und 17 Jahre, müssen vor 17 Jahren gestorben sein ungefähr, ja.
Okay, dann war der aber ja noch länger in eurem Familienleben präsent.
Klar. Der war aber auch immer so ein bisschen schmutzig. Über den hat man ein bisschen schlecht geredet. Der gut, er war auch wirklich kein guter Sohn oder Onkel, das möchte ich jetzt gar nicht so darstellen. Ne? Also ich habe da schon durchaus drunter gelitten, aber vor allen Dingen auch meine Großeltern später, ich meine, oder haben ihre Quittung bekommen, ich weiß es nicht, wie man sehen will, dass der halt da letztendlich auch dann, als die Demenz losging, regelmäßig auf der Woche stand und Mathe stand und Geld mitgenommen hat. Und aber du warst doch vorgestern schon da, nee, das war letzte Woche und das klappt dann bei Dementen ganz gut, ne? Also ja, der hat die auch noch Strich und Faden ausgenommen. Aber der Junge ist, wie gesagt, keine Ahnung, schwerst geschädigt gewesen, in den 80ern und 90ern homosexuell und drogenabhängig bei allem möglichen, HIV-positiv und AIDS-krank. Und
Und trotzdem haben ja deine Eltern nicht irgendwie, auch wenn sie Ahnungen hatten und dann die Zettel geschrieben haben, weil du was erzählt hast im Auto, die haben ja nicht irgendwie gebrochen. Also es gab nur die Regel, nicht allein bleiben am besten mit dem Kind.
Ja, ja. Aber das war dann auch 10 Jahre ganz gut verspätet. Also ich weiß, ich kann mich da noch gut an 10 erinnern, wo ich mit 15, 16 oder so weiter von denen immer wieder... Ich soll doch mal bitte meinen Onkel anrufen, mich ein bisschen um den kümmern, der hat so schwer im Leben. Krass. Und wie gut ich es eigentlich habe, ne? Und dann sehe ich doch mal an seinem Geburtstag und sonst irgendjemand.
Aber für mich fürs Verständnis, solange er gelebt hatte, hattest du keinerlei Flashbacks in diese. Rückwirkend wirst du vielleicht sagen, da war noch mehr als nur, er ist schmutzig, also vielleicht war da so ein Grundgefühl, aber weil er eh nicht der sympathische Onkel war, so, aber es gab keinerlei Bezug, wo du jetzt später.
Also ich hatte. Doch, also in meiner Kindheit kenne ich den Gunnar immer noch ganz gut. Auch später, sage ich dann mal, wo ich im wehrhafteren Alter wahrscheinlich war und war auch generell ganz gut entwickelt körperlich, da war das dann nicht mehr so wichtig. Da kann man den nochmal wieder alleine lassen. Und ne, so kann ich mich an den gut erinnern. Und dann wirst du selber älter. So mit 14, 15 habe ich versucht, dann möglichst wenig mit meiner Familie zu tun zu haben und mich lieber woanders rumgetrieben als auf Familienfesten. Und der glaube ich auch. Und so sieht man sich dann eher selten.
Hast du eigentlich mal mit deinen, du hast gesagt, du hast Geschwister, gab es da mal einen Austausch und weißt du, ob du der Einzige bist, dem das passiert ist? Oder?
Ja.
Also
sowohl als auch beides, okay. Ja.
Klar.
Nein, darauf haben sie dann, denke ich, auch schon bei den kleinen Kindern immer dann geachtet danach. Ne? Der hatte, glaube ich, auch keine Gelegenheit mehr.
Ja. Aber deine Geschwister wissen um die Situation und die Geschichte.
Ja, ja, wie gesagt, ich dann nach der Axtaktion wusste das so ziemlich später. Und dann, wir hatten auch kurz danach ein großes Familientreffen, was meine Mutter seit über einem Jahr geplant hat, wo so ziemlich alle eingeladen waren und das war Thema.
Okay.
Es war auf dem Fest Thema.
Ja, aber sicher.
Ja. Dafür hast du gesorgt.
Ja, klar.
Ja.
Ja.
Das ist zum Beispiel ein großer Teil meines Traumas, dass einfach, dass ich immer der Komische sein musste, ohne einen Grund. Ja, und dass man über allen möglichen Scheiß, den ich nicht richtig mache und sonst irgendwas, ich das Maul bei allen möglichen Leuten zerreißen kann. Aber das wird verschwiegen, da kann man ja selber scheiße mal aussehen.
Ja. Jo. Kennt ihr das Film? Das Film?
Das Film.
Das Film, das Fest.
Ja, alles klar. Du weißt genau.
Ja, ich kenne den auch.
Okay, alles klar. Für alle, die den nicht kennen draußen.
Ja, also ich habe es nicht versucht, ne? Also, ich habe nicht versucht, dass alles sich da um mich dreht und das alles in Grund und Boden. Aber ich habe mit Leuten einzeln drüber gesprochen, die mir auch einfach wichtig sind, mit Onkeln, mit Patenonkeln und so weiter, wer da mal was wusste. Und komischerweise wussten da auch deutlich Leute ein bisschen mehr.
Ah ja.
Okay. Als ich.
Ja. Und das noch mal
gleichzeitig ist es mir dann einfach wichtig gewesen, also es ist bis heute schwer für mich einzuschätzen, so wer ich bin, was ich mache und in welchem Kontext ich da irgendwas an mir gut oder nicht gut finden soll. Aber vor allen Dingen da halt, ne, immer so Geringverdiener, der so nebenher so irgendwie schafft, sich gerade mit Gitarre über Wasser zu halten und sonst. Und eigentlich mal ein cleveres Kerlchen vielleicht, der auch früher gern die Klappe groß aufgerissen hat. Und dann ist da nicht so viel bei rumgekommen. Ja, das ist mir peinlich. In dem Kontext von dem, wo das jetzt passiert ist, weniger peinlich. Da müssen sich andere Leute mit dem Gefühl mal ein bisschen rumschlagen.
Dies ist eine kleine Werbeunterbrechung. In unseren Shownotes findet ihr ein PayPal-Konto. Und wir würden uns sehr über eine kleine finanzielle Unterstützung freuen. Fabian und ich machen das Projekt sehr, sehr gern, aber auch komplett for free. Und wenn da ab und zu was in die Kaffeekasse käme für Fahrten und für Technik, würdet ihr uns sehr, sehr fröhlich stimmen. Solltet ihr andere Fragen haben oder auch erzählen wollen, gilt wie immer unsere E-Mail-Adresse butterbeidiepsyche@posteo.de. Wir freuen uns über eure Post und wir freuen uns über eure Euros. Ciao!
Christian, hast dann gerade erzählt, dass dann, als die Bilder hochkamen mit 35 ungefähr, erstmal Erleichterung kam. Auch ein bisschen Wut, ein bisschen Ekel hast du auch schon zugeordnet, wo das so hinging, aber wie ging das denn weiter? Wie bist du denn damit umgegangen?
Ja, wie bin ich damit umgegangen, ja.
Da steht ja die Welt schon, also das hat sich ja was Grundlegendes verändert. Du hast deine Mutter angerufen, weiß ich, du hast gesagt, du hast dich immer selber eingelesen, nicht krankenversichert, aber wie bist du jetzt gewissermaßen therapeutisch damit umgegangen? Wie hast du dir Hilfe gesucht? Wem hast du dich geöffnet? Das meine ich gerade.
Also, was sehr hilfreich war, dass ich habe mich bei diesem alten, also ich war insgesamt dreimal in der LVR und hatte da dreimal den gleichen Therapeuten, den ich glaube ich auch so ein bisschen auf seinem Werdegang mit begleitet habe, von wo der gerade das erste Ausbildungsjahr hatte. Da hatten wir uns glaube ich erst mal gesehen, das letzte Mal war ich dann mit 30 in der LVR und das war glaube ich so ein oder zwei Jahre, bevor er dann da aufgehört hat und seinen eigenen Kassensitz bekommen hatte. Und das war dann ja, kurz nach diesem besagten Familienfest und so war ich dann finanziell auch mal wieder so weit aufgestellt, dass ich in die Krankenversicherung konnte, beziehungsweise ich tatsächlich die ersten Stunden auch privat bezahlt habe. Und mich halt bei diesem alten Therapeuten habe melden können und sagen können, Herr Dau, ich wüsste jetzt vielleicht, woran es liegt. Jetzt war das nicht klug von mir, dass ich Herr Dau gesagt habe, ne?
Weiß ich nicht, wieso. Also...
Okay.
Das ist deine Sache.
Das musst du wissen. Wenn du mit dem gut bist, ist das auch alles gut.
Ja. doch. Genau. Das war eigentlich schön und der hatte dann auch zum Glück direkt Zeit für mich und hat mir da auch wieder sehr helfen können. Das war ein Prozess von 1,5 Jahren, glaube ich, mindestens, wo ich bei ihm wöchentlich war. Und das hat zum einen sehr geholfen und zum anderen eben diesen Konflikt sehr stark auch nach außen zu tragen und in meiner Familie auszutragen, dass es gab bestimmt noch einige Situationen mehr, die jetzt lange nicht so martialisch oder auch so symbolträchtig wie die Sache mit der Axt gewesen sind, aber wo ich letztendlich meiner Wut auch freien Lauf gelassen habe. Ne? Also ich habe mich da von meinen Eltern bestimmt 10, 15 Jahre lang in allen Formen und Unformen anschreien lassen. Davon ging dann mal einiges zurück in entsprechenden Situationen. Und ich habe Klärungsbedarf gesucht. Und vor allen Dingen hatte ich auch noch längere Zeit so einen Respekt letztendlich vor der angenommenen Intelligenz und Reflexionsfähigkeit und vor allen Dingen auch der intellektuellen Ehrlichkeit, die diese Menschen mir immer vorgelebt haben, dass ich dachte, mein Gott, mir wäre das so unangenehm, wenn mir das passiert ist. Okay, ich verstehe, dass dann das irgendwie durchrutscht und jetzt müssen doch mal diese klugen Menschen mit all dem, was die alle schon so wissen und so zu gewissen Einsichten kommen und sagen, so, jetzt ziehen wir hier den Karren irgendwie gemeinsam aus dem Dreck. Und da das eben nicht so direkt passierte und dieses vieles der Eingeständnisse, nicht nur was das für eine Auswirkung hatte, dass damals, was da passiert ist und mir das zu verschweigen, sondern eben auch der pädagogischen Maßnahmen, die ich meine ganze Jugend dulden musste, die teilweise sehr schädigend waren, dass da irgendwie eine Reflexion drüber einsetzt und dass es einfach nicht passiert, was dann letztendlich dazu führte, dass ich für mich, wir sind jetzt irgendwie im Sommer, dass dieser Flashback, der ist, glaube ich, im Mai passiert, und ich dann für mich irgendwann wurde ich ruhiger und habe für mich den Entschluss getroffen, wenn von meinen Eltern jetzt nicht mal ein ernstzunehmendes Hilfeangebot kommt bis Neujahr, dann war es das mit mir und zumindest den. Und das hatte mein jüngerer Bruder mitbekommen und hat dann zu Weihnachten einen Brief letztendlich an die Familie geschrieben und da auch nochmal dazu aufgerufen, dass man dieses Thema einfach mal offen und dass das letztendlich alle angeht in dieser Familie und dass ich da auch, Entschuldigung, meine Schwester nicht einfach rausziehen können. Und ich glaube auch angedeutet, dass das jetzt irgendwie ein Problem sein könnte, dass ich dann vielleicht mal nicht mehr dafür zur Verfügung stehe. Und daraufhin haben wir tatsächlich eine Familientherapie gemacht.
Krass, okay.
Bei einer Therapeutin in Aachen und
alle Geschwister?
Und also wir hatten einen Termin, wo tatsächlich alle da waren. Und
ihr seid zu viert. Du meinst einen Bruder, zwei Schwestern und du.
Korrekt. Ja. Und ja, genau. Mein Vater. Ja. Mhm. Gibt's auch noch. Und genau, und ich weiß gar nicht, kann sein, dass wir noch einen zweiten Termin zu allen Vieren hatten und dann hat sich auch relativ rauskristallisiert, dass so das größte Problem zwischen meiner Mutter und mir besteht, die auch einfach so eine dominante Rolle in der Familie einnimmt, im Sinne von, da passiert nichts, was sie nicht will, sagen wir es mal so, ne? Ja, das war teilweise schon sehr, sehr gut. Das war wirklich gut, auch dass es eine Therapeutin war und die sehr fachlich, sachlich gut auch einfach mal gewisse Dinge von meiner Mutter einordnen kann, wo man dann im 1-gegen-1 oder 1-on-1, sag ich mal, sich letztendlich immer um sich selbst dreht und Menschen mit so einer Persönlichkeitsstruktur wie meine Mutter eben da Dinge wundervoll ablocken können. Das geht dann nicht mehr so gut zu dritt und manchmal ist es dann auch nur wichtig, dass bei mir ein Satz ankommt und ich das einfach auch akzeptieren kann und ne, ja, auch von vielerlei anderer Seiten her mittlerweile einfach Erfahrung habe und die Akzeptanz, dass es einfach Menschen mit einer sehr verminderten Kritikfähigkeit gibt, die das einfach nicht können. Das geht nicht.
Hättest du abgesehen von der Reflexion und dass du sagst, Initiative und was dein Bruder ja dann gemacht hat, was ich sehr cool finde, wo du gesagt hast, das hätten meine Eltern machen müssen. Von dieser Reflexionsschiene weg, hättest du dir von deinen Eltern in dieser Zeit, wo das rauskam, sowas wie Schutz, Trost, Nähe gewünscht? Also genau die Sachen, die du nicht bekommen hast, als es passiert ist damals? Also die klassischen Funktionen von Eltern?
Bestimmt gibt es da dieses Bedürfnis danach. Als am allermeisten hätte ich mir einfach gewünscht, dass sie schlüssig handeln. Im Sinne von, das war früher viel das Argument dafür, mich einzusperren ohne Essen und auszuschließen von allen möglichen Veranstaltungen. Dass wir hier alle zusammen als Familie drin hängen. Und dass das immer für das größere Gut, sage ich mal, dass es uns allen gut geht, dafür müssen wir uns alle ein bisschen anstrengen und unterordnen und du halt am allermeisten, weil dir das irgendwie nicht so inne ist. Und das einfach, das dann Umkehrschluss von wegen, oh fuck, da ist uns aber echt ein großer Lapsus passiert, mehr als das vielleicht. Jetzt halten wir da mal alle zusammen und gucken, wie der Junge auf die Beine kommt und dass du vielleicht das brauchst, kriegst, was du bekommst und nicht von völliger Altersarmut bedroht bist und auch sonst einige gesundheitliche Probleme hast, die man vielleicht mal genauer angucken könnte. Ne? Und das ist halt irgendwie nicht passiert. Ne? Das hätte ich mir vor allen Dingen gewünscht. Und das andere, klar, und das habe ich auch sicherlich in Teilen bekommen. Aber ja, um es einfach ganz klar anzusprechen, ich habe einfach den größten Teil meines Erwachsenenlebens immer unter der Armutsgrenze gelebt in Deutschland. Ich bin immer arbeiten gegangen, habe dabei eigentlich häufig weniger rausbekommen, als wenn ich mich arbeitslos gemeldet hätte. Und meine Eltern gehören zu den oberen 10% dieser Bevölkerung und ich brauchte einfach Geld, Feierabend. Mhm. Ja. Und das habe ich dann auch irgendwann bekommen.
Okay.
Hat auch viel damit zu tun, dass ich dann einfach, ich habe irgendwann 60.000 Euro von meinen Eltern bekommen. Davon sind 30.000 direkt in Schuldentilgung gegangen. Also so sah es da ungefähr bei mir aus zu dem Zeitpunkt. Und dann konnte ich mal ein bisschen durchatmen.
Voll, endlich.
Ja.
Aber es wäre Ihnen ja die ganze Zeit dann, wenn ich dich richtig verstehe, finanziell easy möglich gewesen. Ohne dass jemand...
Ja, es hätten auch niemand solche Beträge sein müssen.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
Wenn man das vielleicht einfach... Also ich meine einfach solche Sachen von wegen, okay, du bist jetzt selbstständiger Musiker und wie sieht's aus? Brauchst du mal irgendwie vielleicht Startkapital für ein vernünftiges Instrument und ein bisschen Technik, anstatt da immer hinterher zu... Und dann irgendwie Kellnern gehen zu müssen, um sich die Übezeit wieder frei zu verdienen und sonst irgendwas. Und du rennst einfach immer hinter allem her. Mhm. Ne?
Aber sind das nicht, also ich versuche gerade nur zu verstehen, sind das nicht zwei Paar Schuhe irgendwie? Also hättest du diesen Wunsch, dass deine Eltern, denen es materiell gut geht, dich unterstützen in der Zeit, in der es dir nicht gut geht, hättest du dir das nicht auch gewünscht und es fair gefunden, unabhängig davon, was in deiner Kindheit passiert ist?
Tja, das kannst du so sehen und empfinden. Ich finde das interessant, gerade wieder mal über mich zu lernen, dass das einfach, ich ging ja davon aus, dass sie recht hatten. Ich habe ja alles nicht so gemacht, wie man es hätte vielleicht machen sollen und sonst irgendwas. Da habe ich dann ja auch die Unterstützung eigentlich nicht verdient.
Okay, ach so.
Aber dass ich jetzt vielleicht einen Grund dafür hatte, dass ich das so gemacht hatte, dass man das vielleicht dann irgendwann anders sieht. Ja, und du hast vollkommen recht. Mhm. Es gibt auch ganz andere Eltern, die das anders beurteilen und du diese Einstellung, ob du jetzt Abi hast oder nicht, ich frage mal, ob ich dir helfen kann, vorhanden ist und vielleicht ist die auch die bessere. Muss jeder selbst wissen.
Jetzt so 5 Jahre nach den ersten Bildern, die hochkamen und dem Start der Geschichte, wie oft kommen die Bilder noch? Und Frage musst du natürlich wie auf alles hier nicht antworten, hat das irgendwas mit deiner eigenen Sexualität gemacht, diese Zeit?
Ja, klar, aber eher davor, bevor ich es verstanden habe. Ne? Mhm. Also, ich glaube, ich habe so mit 16, 17 mal, ne, wie man dann so durchs Internet stolpert und man masturbiert so fröhlich vor sich hin und dann gibt es diese ganzen Kategorien und auf einmal sehe ich da eine Frau pinkeln und krieg voll den Ständer. Okay. Mhm. Ja, keine Ahnung warum und woher. Und ist dann auch so eine Sache, die man irgendwie lange verdrängt, aber irgendwann akzeptiert man, dass einen das scheinbar erregt. Mhm. Ja. Und die andere Sache war, immer wenn ich mit dem Kiffen wieder aufgehört habe, wie man weiß, kommen dann Träume und sonst träumt man eher nicht so viel, wenn man kifft, habe ich immer wieder davon geträumt, dass ich irgendwie große Schwänze lutschen muss. Mhm. Ich habe das sogar irgendwann ausprobiert, also naja, selber nicht, aber ich habe dann mal was mit einem Mann angefangen, weil ich dachte, ich träume ja irgendwie die ganze Zeit davon. Irgendwie ist das meine komische Verständnis von Männlichkeit, dass ich mir das nicht mehr zugestehen kann oder sonst irgendwie. Probiere ich erstmal aus. Ja? Ja. War es halt nicht.
War sau doof. Okay.
Der Typ war irgendwie nett und so. Es war einfach, ich weiß nicht. Ja, es ist so wie als Heterosexueller mit einem Gleichgeschlecht rummachen. Nicht so cool. Ja.
Aber auch die Erfahrung war vor den Bildern. Also
ja, das war Mitte 20 oder so weiter. Ne? Das war in so Phasen, wo ich dann versucht habe, mit dem Kiffen aufzuhören. Also das fand ich schon ganz witzig. Diese Verquickungen waren so da. Und der Witz ist, die waren weg in dem Augenblick, wo ich mein Trauma wieder erlebt habe. Ja. Verrückt. Und auch letztendlich, dass ich mich zu einer deutlich reiferen Frau dann oder älteren Frau einfach hingezogen fühle, würde ich auch klar mit einem starken Vernachlässigung auf anderer Ebene identifizieren und nimmt an Wichtigkeit dann ab irgendwann.
Und die Bilder, sind die heute noch oft da?
Oft kann man nicht noch. Nee.
Okay, aber sie kommen noch.
Nicht so, dass ich dem so ausgeliefert wäre, weißt du? Also ich kann daran, ne, hat man vielleicht auch vorhin gemerkt, wenn ich dann, ich bin da nicht völlig emotional unbeteiligt, aber ich bin dem nicht ausgeliefert und ne, ist ein etwas wunder Punkt vielleicht, aber ich habe jetzt auch nicht dieses mit Triggerwarnungen oder sonst irgendwie, also ich bin eher so immer für sehr explizite Darstellungen davon, die Dinge so zu zeigen, wie sie sind und auch darüber so zu reden, halte ich für immens wichtig. Aber kann da immer, wie gesagt, nur von mir sprechen. Ich kenne das mit den Triggern so nicht. Mhm.
Hast du das, wir haben hier schon öfter den Begriff der Therapiebrille gehabt, den ja ganz viele kennen, wenn du eine neue Erkenntnis hast, wenn du was über dich rausgefunden hast, dass dann erstmal alles unter diesem Brennglas ist, ne? Dass man so bei allem, was dann im Alltag passiert, was dich sonst emotional auffühlt, immer denkt, ist das deswegen? Mhm. So. Ich frage, das ist eine Frage an beide. Ich will gerade auf keinen Punkt hinaus. Ich habe nur überlegt, dass du meintest, ja, du hast, ich fand die Formulierung schön, fröhlich vor dich hin masturbiert mit 16 und dann ne, bei der Kategorie mit dem Golden Shower oder wie man das nennt.
Ja, also, so nennt man das. Ja. Du bist informiert.
Ja, klar,
ich bin immer
up to date.
Wo wolltest du hin, mein Schatz?
Nee, ich frage mich nur gerade, ich glaube, dass sehr viele Leute sowas erregt, die keine Missbrauchsgeschichte haben, denen das nicht als Kind passiert ist.
Klar. Und du hattest
ja, genau, aber deswegen ist die Frage, klar, wie kannst du dich freimachen? Weil natürlich hast du die Assoziation rückwirkend, also es ist ja passiert, bevor du die Bilder hattest, aber du setzt es ja natürlich in Bezug, wo ich mich dann immer frage, konntest du dich irgendwann freimachen und war es nicht immer nur der Christian, dem das passiert ist oder wann hat das eingesetzt?
Ich glaube, der Witz an der Geschichte ist, dass man versucht, das Ganze nachzustellen und daran Spaß zu haben. Und sich somit seine Sexualität zu bewahren. Mhm. Und immer noch ein sexuell interessierter und aktiver Mensch zu sein. Mhm. Und keinen Ekel davor zu entwickeln. Ich kann nichts dafür, dass das meine früheste sexuelle Prägung ist.
Ja.
Aber ich kann damit Spaß haben, fuck you.
Ja,
ja, weil darum geht's ja, also bei sexuellem Missbrauch geht's ja um alles Mögliche, nur nicht um Sex. Es geht ja einfach letztendlich das, da ging es um Sadismus und es geht jemandem da einfach seine Macht aufdrücken zu können und ihn Ekel erleben zu lassen und er kann nichts dagegen tun. Und das hat mit Sex nichts zu tun, meiner Meinung nach. Ne? Nee, da geht es ja darum, nicht, dass zwei Leute irgendwie sich einig sind und Spaß miteinander haben und den anderen möglichst gut fühlen lassen wollen.
Ja.
Und das glaube ich, oder hört man auch häufig so, das Klischee ist die vergewaltigte Frau, die danach gerne heftigen Sex hat, was manche Leute nicht auflösen können für sich. Ich glaube, genau das ist der Witz an der Geschichte, dass man dann eben wieder in Kontrolle ist.
Mhm. Ja.
Ja.
Das klingt extrem schlüssig.
Und generell, was Sexualität angeht, ist ja Fantasien, die einen anregen, Rollenspiele, die man durchgeht, heißt ja nicht, dass man das in der Realität möchte. Kann sein, das muss aber nicht sein.
Ja, genau.
Zum Beispiel auch, ja.
Ja, also habe ich neulich einen ganz tollen Artikel wieder gelesen, kann euch jetzt leider nicht sagen, wo, sonst würde ich ihn verlinken, dann auch bei Spotify, dass eben sehr viele Frauen zum Beispiel haben Vergewaltigungsfantasien, möchten aber nicht vergewaltigt werden.
Auf gar keinen Fall.
Sondern das hat was mit Kontrollabgabe zu tun, mit Reiz, mit sonst irgendwas. Also Kopfkino ist halt wie richtiges Kino. Das gibt's halt einfach Sachen, die sind halt schön als Kino.
Aber halt auch nur isoliert als Kino.
Genau,
ja. Irgendwas wollte ich noch wissen. Ah. Weg. Ich höre einfach fasziniert zu.
Auch etwas, was wir öfter hier fragen, aber in deinem Fall, Christian, finde ich es wirklich gerade ganz wichtig, ohne dass du jetzt hier die Weisheit haben musst für alle Menschen, die vielleicht sowas betrifft, aber was würdest du jemandem raten, der sagt, oh, da kommen bei mir Bilder hoch, ich erinnere mich an irgendwas. Gibt es irgendwas, was dir besonders geholfen hat? Du hast ja eher diesen alten Kontakt von der LVR genommen. Du warst jetzt nicht bei so einer Nothotline oder irgendwas, weil was können solche Menschen tun? Weißt du da was?
Also erstmal können sie sicher sein, dass nichts Schlimmeres passieren kann, als was schon passiert ist. Ja, was auch immer die Angst ist davor, was dabei hochkommen kann, wenn solche Bilder kommen, es ist schon passiert.
Ja.
Und du lebst damit wahrscheinlich schon verdammt lange.
Aha.
Ja. Und deswegen kann ich als nächstes eigentlich nur raten, ja, versuchen dahin zu gehen, wo es dann halt ein bisschen wehtut.
Ja.
Und was eklig ist. Ne? Also ich weiß, dass dann auch ein guter Kumpel von mir ankam, der sich gerade zum Mediziner ausbilden ließ und die das so ganz grob in der Vorlesung mal hatten, das Thema, und meinte, ey Chris, du hast doch da mal irgendwas erzählt mit deinem Onkel. Kann da irgendwie mehr gewesen sein? Und da gingen bei mir Resistenzen so, Alter, brauche ich gar nicht und sonst irgendwas. Ne? Grundsätzlich habe ich eher auch so eine emotionale Verhärtung davor bei mir bemerkt und war, also ich glaube, im direkten Kontakt konnte ich schon immer relativ empathisch sein, aber wenn man dann so durch Medien und dann sich mit Opfergruppen auseinandersetzt, ich sag mal so, ich war das war alles deutlich weniger extrem damals, als das heute ist, aber ich war deutlich eher näher mal an so einer Red Pill-Geschichte dran, Men's Rights Activists, beziehungsweise da wird auch viel durcheinander. Was ich damit sagen will, mir ging viel identitätspolitische Interessen sehr auf den Sack, dass ich mir denke, die Leute stellen sich aber an. Ja, und der nächste Feminismusartikel, der durch die Gegend getrieben wird. Und rückblickend sehe ich da, dass ich selber mit echt viel Scheiße klarkommen musste, für die sich keiner interessiert hat. Ja, und dadurch hatte ich erstmal keine andere Möglichkeit, als Dinge emotional nicht mehr so ernst zu nehmen. Ja, und insbesondere dann, ja, das mit den Vergleichen ist immer schwierig, ne, aber wenn es dann darum geht, wie du jetzt gerade angesprochen bist, ohne Scheiß, geh mir nicht auf den Sack. Ja. Und wenn man das bei sich bemerkt, dieses, dass einem Menschen, ich meine, das gibt es bestimmt auch ab einem gewissen Grenzwert immer noch berechtigt, aber wenn Menschen sich aufmachen und davon erzählen, wo ihr Schmerz ist oder wo sie sich marginalisiert fühlen oder dergleichen, wenn man da früh bei sich schon Resistenzen merkt, ob man da vielleicht nicht eine Schwäche hat, mit der man sich etwas genauer beschäftigen sollte. Warum das denn so schlimm ist, wenn derjenige davon erzählt, okay, und was das eigentlich mit einem selbst zu tun haben könnte.
Das heißt, wenn du dann Diskussionen siehst, wo Leute sich ausgegrenzt fühlen, sonst irgendwas, bei dir frühen Widerstand kommt, weil du es automatisch mit deiner Geschichte vergleichst.
Ja, und damals unbewusst, nur emotional. Ne? Ich hatte die Bilder ja noch gar nicht. Ne? Aber ich denke, ne, das genau.
Ja.
Und das denke ich auch bei vielen anderen Kerlen, die ich dann teilweise mal sehen, oder wenn es nur mein Fahrlehrer ist, mit dem dann, ne, nicht so der engste Freund, aber die man schon ein bisschen näher kennt und so weiter, wo ich mir denke, worüber regt ihr euch auf? Und Alter, guck dir mal dein Leben an, wenn er so ein bisschen was davon erzählt, und ich würde mich da eher drüber aufregen, ne? Da gibt's doch genug, was nicht stimmt. Und ob der Habeck da jetzt irgendwie der das Ziel deiner Energie sein sollte oder ob die nicht woanders besser aufgehoben ist, so nach dem Motto, ja? Und darauf will ich einfach nur hinaus, dass einfach, ich bin immer nur weitergekommen, wenn ich mir Dinge angeguckt habe, vor denen ich Angst hatte, vor denen ich Ekel habe und vor die ich mich geschämt habe.
Mhm.
Und Und jetzt sind die Bilder weg.
Okay.
Fantastisch. Bist du glücklich?
Manchmal. Wenn ich Glück habe, ja. Aber ich bin häufiger schon mal zufrieden. Also, ich habe irgendwie vor 2 oder 3 Jahren, ich habe einfach auch viel Glück gehabt. Also, das war eine echt fiese Phase. Mit auch einigen Kontaktabbrüchen und diese da eingangs mal erwähnte, gut gedachte Beziehung war da überhaupt nicht stabilisierend und auch sehr schnell zu Ende. Und was weiß ich noch, alles dazu kam. Und dann kam Corona und dann war Ruhe. Und dann hat man sich so als Musiker auch nicht das Gefühl, man verpasst jetzt was. Ja. Sondern man kann sich einfach ein bisschen zurücklehnen. Und dann bin ich umgezogen aus der Stadt aufs Land und hab dann so gesagt, so, ich gebe mir jetzt mal Mühe, dass mein Leben langweilig wird.
Mhm.
Dass es nicht heißt, wenn ich Unterhaltung brauche, rufe ich mal einen Kriegsmann an und frage, was bei dem los ist gerade. So, ne, was gibt's Neues? Das war nämlich irgendwie immer jede Woche ein neues Drama, sondern ich will mal gucken, dass ich in einer Woche weiß, wie mein Montag aussieht.
Mhm.
Das wäre mein Ziel. Und ich hab's, glaube ich, schon mal geschafft.
Okay. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die Offenheit und diese krasse Geschichte. Und mir wäre es auch lieber, wir hätten das heute nicht erzählen müssen, was nie passiert wäre, aber Dankeschön.
Vielen Dank.
Sehr gern.
Rauchen danke wir jetzt fürs erneut? Zuhören. Ja, sicher.
Sowieso.
Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.